Die lüsterne Jungfrau und der Räuber. Eine Geschichte aus dem Pali-Kanon, neu erzählt von Horst Gunkel. Bada war die einzige Tochter eines reichen Kaufmanns aus Rajagriha, der Hauptstadt des Königreiches Magadha. Ihrem Vater war nicht entgangen, dass das Mädchen, kaum dass sie 13 Jahre alt geworden war, von besonderer Lüsternheit war. Da aber zur damaligen Zeit nur standesgemäß heiraten konnte, wer jungfräulich in die Ehe einging, sperrten die Eltern ihre Tochter im obersten Stockwerk eines siebenstöckigen Hauses ein, so daß sie weder heraus konnte, noch ein junger Mann zu ihr fenstern konnte. Das Haus war einfach zu hoch. Zu dieser Zeit war ein ebenso fescher wie unbändiger junger Mann, der bei einem Raubüberfall gefasst worden war, zum Tode verurteilt worden. Wachen führten den Gefesselten zur Todeszelle, in der die Delinquenten auf die Hinrichtung zu warten hatten. Dabei kamen sie auch an dem siebenstöckigen Haus vorbei, an dessen Fenster Bada nach strammen jungen Männern Ausschau hielt, um ihre sexuellen Fantasien anzuregen. Sie war ganz hingerissen von dem Anblick des Gefesselten, der nur mit einem Lendentuch bekleidet war und dessen muskulöser Oberkörper sich ihren gierigen Blicken darbot. Er hatte starke Muskeln, die in der Sonne glänzten, und als er Bada sah, lachte er, rief ihr zu, dass er sie gerne vernaschen würde, denn er hatte ihren lüsternen Blick gesehen und machte, da er seine Hände nicht bewegen konnte, mit der Zunge eine obszöne Bewegung. Bada verschlang diesen jungen Räuber mit ihren Augen und jeder Faser ihres Körpers war erregt. Diesen Mann musste sie haben. Er schien genauso lüstern wie sie. Also schrie sie das ganze Haus zusammen und als ihre Eltern kamen, zeigten sie ihn mit. Dieser tolle junge Gefange, der eben dort unten vorbeigeführt wurde, den will ich als Mann haben, den und keinen anderen. Die Eltern, die auch mitbekommen hatten, dass ein Todeskandidat an ihrem Haus vorbeigeführt wurde, versuchten auf sie einzureden und sie von der Unmöglichkeit ihres Unterfangens zu überzeugen. Aber Bada stellte sich stur. »Ihr besorgt mir diesen Mann, andernfalls stürze ich mich aus dem Fenster, und damit ihr seht, dass ich es ernst meine, werde ich nichts mehr essen und trinken, bis ich ihn bekommen habe«, sprach's und schleuderte die auf dem Tisch stehende Nahrung und ihr Trinkgefäß zum Fenster hinaus. Ihre Augen funkelten vor wilder Entschlossenheit. Die Eltern zogen sich zurück, nachdem sie Badas Gefängnis wieder sorgfältig verriegelt hatten. »Unsere Tochter hat den Teufel im Leib«, sagte ihre Mutter. »Gewiss wird sie sich etwas antun.« »Ja«, antwortete der Vater bedächtig, »das fürchte ich auch. Sie hat einen sehr starken Geschlechtstrieb. Sie braucht einen Mann, der stark ist, um sie zu beherrschen.« Und nach einigem Nachdenken ergänzte er, »vielleicht gerade so einen wie diesen wilden Gesellen, den sie hinrichten wollen.« Am Abend ging der Vater zum Gefängnis. Er war ein reicher Kaufmann und bestach die Wachen, den Delinquenten herauszugeben. Man wurde handelseinig. Die Wachen suchten sich einen anderen jungen Mann, der angetrunken nach Hause wankte, tauschten ihn gegen den Räuber aus und brachten diesen ins Haus der Kaufmannsfamilie. Die Ehe wurde sofort vollzogen, denn Braut und Bräutigam einte Gier und Geschlechtslust. Doch während Bada nur an sexuellem Interesse hatte, verlangte es den Räuber auch nach materiellen Besitztümern. Er selbst hatte nichts, jedoch die Familie seiner jungen Frau war reich und Bada selbst hatte erlesenen Schmuck. Er sann darüber nach, wie er sich in den Besitz des Schmuckes bringen konnte. Sein Interesse an Bada war eher kurzfristiger Natur. Noch viel verlockender als die junge Frau, deren Umarmungen er jetzt einige Male genossen hatte, schien ihm ihr Geschmeide. »Ich habe, während sie mich in der Todeszelle führten, ein Gelübde abgelegt«, so log er. »Wenn ich freikomme, so habe ich der Felsgottheit im Gebirge ein Opfer versprochen. Zieh deine besten Sachen an und komm mit, wir werden jetzt zum Opferplatz gehen.« Bada machte sich fertig, doch ihr wilder Mann bedrängte sie dann, all ihren Schmuck anzuziehen, jedes einzelne Stück. Bada wurde es unheimlich. Danach gingen sie ins Gebirge auf einen steilen Berg. Bada atmete heftig, denn sie musste die Steigung unter dem schweren Gewicht ihrer Preziosen zurücklegen. Schließlich kamen sie an eine Stelle, die Räuberklippe hieß. Denn hier ließ der König von Magadha die Verbrecher zu Tode stürzen. Bada hatte eine unheimliche Ahnung, was ihr bevorstand. »Zieh dich aus, Kleines«, sagte der Räuber. Bada zog ihre Kleider aus. »Das auch«, verlangte der Mann und zeigte auf ihr Diadem. So musste Bada Stück für Stück all ihren Schmuck ablegen. Ketten, Armbänder, Ringe, sogar die Ohrringe. Als er sich schließlich aller ihrer Sachen entledigt hatte und sie ganz nackt vor ihm dastand, entschied sich der Räuber, sie ein letztes Mal zu nehmen. Er stürzte sich auf sie und sie paarten sich direkt an der Räuberklippe. Bada war sicher, dass der Mann sie, kaum dass er sich befriedigt hätte, zu Tode stürzen würde. Aber sie war ein kluges Mädchen und wusste, dass sie genau eine Chance hatte. In dem Moment seiner höchsten Lust, als seine Sinne ganz von Geschlechtslust benebelt waren, schleuderte sie in die Klippe hinab. Bada zitterte am ganzen Körper. Sie sah, dass alles, was geschehen war, aufgrund von Gier passiert war, aufgrund ihrer Geilheit, aufgrund seiner Geschlechtslust und aufgrund seiner Gier nach Reichtum. Sie verspürte keine Lust mehr, unter diesen Umständen in das bürgerliche Leben einer Kaufmannsfamilie zurückzukehren, zu ihrer Händlerkaste, deren Antrieb ja eben auch Gier war. Sie beschloss, Wanderasketin zu werden und schloss sich dem Orden der Jain an, der Jünger Mahaviras, der gewissermaßen die spirituelle Konkurrenz des Buddha anführte. Als sie den Jains berichtete, was sich zugetragen hatte, bedachten diese Bada mit einer speziellen Strafe. Man riss ihr sämtliche Haare samt Wurzeln aus. Auf diese Art wollte man sie so verunstalten, dass sie nach dem damaligen Schönheitsideal abgrundhässlich war und daher nie wieder einen Mann würde bezirzen können. Bada hatte jedoch gar kein Interesse mehr an Männern. Zwar wuchs ihr Haar merkwürdigerweise nach, diesmal allerdings nicht glatt, sondern in wunderschönen Locken. Aber nachdem sie ihren Mann während des Geschlechtsaktes getötet hatte, hatte sie nie wieder Verlangen, diesen Akt zu vollziehen. Ihr graute vor der Erinnerung und vor der Kraft der Gier. Auf Dauer gefiel es Bada nicht bei den Jains. Sie stellte fest, dass es dort nicht möglich war, zur Erleuchtung zu kommen, und so besuchte sie zahlreiche Lehrer, und Bada war ob ihres scharfen Intellekts und ihrer hervorragenden Debattierkunst bald eine berüchtigte Diskussionsrednerin. So zog sie als sophistische Philosophin durch Indien, und bald war bekannt, dass sie eine besondere Marotte hatte. Sie häufte etwas Sand an, steckte einen Rosenapfelzweig hinein, und wer mit ihr diskutieren wollte, musste den Sandhaufen zertreten. Eines Tages kam sie auch nach Sabati, wo im Jetahain Anathapindikas Kloster war. Dort hielt sich der Buddha während insgesamt 19 Regenzeiten zum Retreat auf. Shariputra hörte von der Ankunft Badas und schickte einige Kinder hin, um ihren Sandhaufen zu zertreten. »Wer hat euch das geheißen, das zu tun?« fragte sie die Kinder. »Das war Shariputra«, sagten diese, »der Marschall der Lehre des Buddha.« Ein siegesgewisses Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht der lockigen Frau. »Wohlan, dann werde ich wohl diesem sogenannten Marschall der Lehre einige Fragen stellen, um ihm zu zeigen, dass er nichts weiß. Ha, kein Mann kann sich mit mir messen.« So trafen Shariputra und Bhatta aufeinander, zwei der schärfsten intellektuellen Geister dieses Landes der Philosophen und Denker. Bhatta stellte Shariputra eine schwierige philosophische Frage. Der beantwortete sie ohne zu zögern. Nicht schlecht, dachte Bhatta und formulierte eine zweite Frage. Das Gleiche wiederholte sich, so ging es einige Zeit. Dann entstand eine Pause. Bhatta hatte inzwischen alle schwierigen philosophischen Fragen der unterschiedlichsten Denkschulen, denen sie zuvor begegnet war, gestellt. Und dieser Mann, der bekanntermaßen immer nur einer Schule, der des Buddha angehört hatte, hatte alles beantwortet. Teilweise völlig unkonventionell, doch immer mit bestechender Logik. Sie sah Shariputra an. Konnte es sein, dass es einen Mann gab, der ihr ebenbürtig war? In diesem Moment stellte Shariputra eine Frage. Was ist das Eine? Die Frage erschütterte sie. So einfach diese Frage gestellt war, so wenig konnte man darauf eine Antwort geben. Am ehesten würde vielleicht die Antwort Gott passen. Aber das konnte es nicht sein, denn erstens glaubten diese Buddhisten nicht an Gott und zweitens befindet sich Gott in der Unendlichkeit. Und damit gäbe es ein zweites. Bhattas Hirn arbeitete fieberhaft. Sie fand keine Antwort. Also bat sich Shariputra, ihr des Rätsels Lösung zu präsentieren. Die, so antwortete Shariputra, gebe ich nur Angehörigen des buddhistischen Ordens. Wenn es das eine gäbe, so musste sie das erfahren, war sich Bhatta sicher und entschloss sich, dem Orden beizutreten. Dummerweise befand sie sich jedoch bei einem Männerkloster, wo man sie nicht ordinieren konnte. Also suchte sie die Sangha der Bhikshunis, der buddhistischen Nonnen, auf und wurde ordiniert. Alsdann machte sie sich wieder nach Savatthi auf. Doch Shariputra war nicht mehr da. Bhatta praktizierte, jedoch trieb die Frage nach dem einen sie weiter um. Eines Tages kam der Buddha nach Savatthi. Bhatta bat Ananda, den Gehilfen des Buddha, ihr einen Termin beim Buddha zu geben. Der Buddha sah sofort, dass Bhatta der Erleuchtung nahe war. Erhabene, so fragte sie, was ist das eine? Ich habe, Philosophie und leider auch Religion studiert, habe 1000 Lehren erfasst. Aber Shariputras Frage weiß ich nicht zu beantworten. Bitte sagt mir, Erleuchter, was ist das eine? Der Buddha lächelte, als er antwortete. Mag man 1000 Verse hören, aus Zeilen ohne Sinn und Zweck. Besser ist eine einzige Zeile voller Bedeutung. Wer sie hört, gelangt zur Ruhe. Im selben Augenblick, als sie dies hörte, erreichte Bhatta die volle Erleuchtung. Sie gelangte zur Ruhe. Buddha listete bei einer späteren Gelegenheit Bhatta in der Hitliste der Frauen, die schnell verstehen, auf Platz 1. Sie teilte sich diese Ehre mit Bahia, dem mit dem Borgengewand.